Und wir haben super gute Resonanz bekommen und haben auch beschlossen, dass wir das jetzt öfter machen wollen, wahrscheinlich in einem Online-Format.
30 Nachrichten von uns beiden, Evelyn macht das Handy auf und sieht 30 Nachrichten, denkt, was geht denn jetzt ab, interessiert sie gar nicht.
Bringt einen langen Atem mit und seid geduldig, aber es kann sich auch echt lohnen.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling. Mein Name ist Paula Vorbeck und mir gegenüber sitzt wie immer mein wundervoller Co-Host, Co-Founder und bester Freund Carmine Sienna, auch genannt Mino. Mino, wie schmeckt dir dein Primitivo?
Mein Primitivo, der schmeckt mir ganz gut, auch wenn es kein Chianti ist. Aber ich weiß ja, dass du tatsächlich einen richtigen Riesling trinkst. Von daher wäre ja die eigentliche Frage, wie schmeckt dir dein Riesling?
Sehr gut. Kühl, frisch, nicht zu trocken. So mag ich das.
Und wie geht's dir?
Gut. Wir kamen ja von einer längeren Reise zurück. Können wir gleich ein bisschen erzählen. Aber doch, mir geht's gut. Woche, es hat gut angefangen. Und dir?
Das freut mich zu hören. Mir geht's soweit auch gut. Ich war ja zwischenzeitlich mal ein bisschen kränklich gewesen bei der letzten Folge, aber das ist alles wieder weg, sodass ihr mich oder uns, dir geht's ja auch wieder gut, wieder mit der wundervollen, tollen, engelsgleichen Stimmlage hören könnt, wie es sich gehört für diesen Podcast.
Genau, und wir haben Mittwochabend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist relativ spät, aber... Ja. Das sind wir ja mittlerweile gewohnt von unseren Samstagmorgen, dann haben wir ja nicht mehr viel.
Wollte gerade sagen, es ist weder Samstag noch morgens, es wird immer irgendein anderer Tag in der Woche, aber es häufen sich bei uns aber auch einfach in letzter Zeit die Termine an, das ist verrückt.
Vor allem was richtig krass ist, genau vor meinem Laptop steht quasi, also ist ein Riesenfenster und genau in diesem Fenster ist Vollmond. Also der ist sowas von grell hier.
Schön.
Sieht krass aus.
Dann hoffen wir mal, dass du dich nicht gleich auch in einen Wolf verwandelst.
Wollte ich gerade sagen. Pass auf. Nee, ist auf jeden Fall episch. Dich und Vollmond. Es geht nicht besser an einem Mittwochabend. Let's go.
Was ist das heutige Thema?
Paula, du hast gerade eben gesagt, du warst auf längerer Reise gewesen. War schön. Einerseits, weil ich hatte meine Ruhe. Andererseits, ihr nicht ganz so viel. Erzähl doch mal, was hast du gemacht? Wo warst du? Du hast ja schon beim letzten Mal im Podcast ein bisschen angeteasert. Ne? Aber erzähl doch mal ein bisschen umfangreicher, was genau anstand und was ihr genau eigentlich am Ende gemacht habt, du und Evelyn.
Ja, Evelyn und ich waren in Berlin. Zunächst einen Abend in Hannover bei ihren Eltern. Da haben wir Zwischenstopp gemacht, damit wir Dienstag früh direkt losfahren konnten und auch relativ am Vormittag noch in Berlin ankamen. Haben schnell im Hotel eingecheckt, haben unsere Sachen in den Abstellraum geworfen und sind sofort losgesprintet, weil wir wirklich auch knapp dran waren. Und sind dann als allererstes in den Norden Berlins gefahren, an ein Gymnasium, Gabriele von Bülow-Gymnasium, an dem eine alte Klassenlehrerin von mir aus Stuttgarter Zeiten unterrichtet, nicht unterrichtet, sondern einen Career Day veranstaltet. Und wir wurden da eingeladen, vor den Klassen, die dort sich beraten lassen wollen, zu sprechen, Compounder vorzustellen, den Studienbewerbungsprozess vorzustellen, das Wirrwarr, ne, das da auf einen zukommt nach dem Abitur. Und wir haben super gute Resonanz bekommen und haben auch beschlossen, dass wir das jetzt öfter machen wollen, wahrscheinlich in einem Online-Format, sodass wir vielen, vielen Schülerinnen und Schülern da draußen diese Beratung kostenlos zur Verfügung stellen können.
Sehr cool.
Genau, das war die erste Station. Abends sind wir essen gegangen mit einer super, super Gründerin, die ich gerne auch mal hier in Podcast einladen würde. Elisa Herzler heißt sie. Gründerin von Peer Solution. Unglaubliche Frau, super intelligent, schon sehr weit, hat das Ding groß gemacht und ja, lebt ihren Traum, kämpft auch noch jeden Tag, so wie wir, ist aber schon ein Stückchen weiter und kann dementsprechend nicht nur Netzwerk teilen, sondern halt auch mega viele Erfahrungen. Und das ist halt einfach, ja, Gold wert. Aber es geht mir gar nicht darum, was können wir von ihr haben oder sie von uns, sondern sie ist auch einfach eine coole Frau und eine coole Freundin und war echt schön an dem Abend.
Ja, ich habe auch gehört, dass die Tacos sehr gut waren.
Ja, die Tacos waren hervorragend. Berlin-Mitte, es war ein Traum. Ja, dann früh ging es direkt weiter. Wir sind wieder in Berlin-Mitte gefahren, in ein Büro unseres neuen Partners und haben mit dem mal eigentlich ein geplantes zweistündiges Meeting gemacht, das dann am Ende 6 Stunden war, das wir ständig verlängert haben, auch noch ein großes Mittagessen dazwischen war, an dem wir eigentlich Pause machen sollten, aber wir haben durchgängig über uns und unsere Unternehmung gesprochen. War aber mega cool, ist einfach ein super Unternehmen und ja, ich freue mich auf die nächsten Schritte, weil ich glaube, das wird big. Auf jeden Fall.
Da bin ich auch echt gespannt, ja.
Genau, dann abends haben wir uns nochmal geschäftlich verabredet. Nach den ersten 2 Gläsern Wein kam dann tatsächlich nochmal jemand zu uns in eine andere Bar. Relativ spät abends, also wir saßen da dann am Ende, glaube ich, auch bis 1 Uhr nachts, dem wir eventuell ja unser Marketing so ein bisschen koordinieren wollen, mit dem wir jetzt auch, ne, kennst du ja auch, im Nachhinein noch ein paar Mal gesprochen haben, das sich ja dann auch jetzt ganz positiv herausgestellt hat. Und das haben wir dann abends noch kurz abgehakt, weil wir halt in den nächsten Tagen auch keine Zeit hatten. Donnerstag früh wieder direkt, lustige Geschichte, wir haben gesagt, komm, wir gehen auf die Stage 2, ne? Waren wir ja letztes Jahr schon, haben wir gewonnen, wurden wir als Alumnis wieder eingeladen. Robert Habeck eröffnet die Feier. Lass mal hingehen. Okay. Vielleicht kriegen wir mit dem ein Foto, vielleicht können wir da irgendwie mit dem mal schnacken oder so. Ja, ist ja der Wirtschaftsminister, also der ist schon wer, würde ich mal behaupten. Na klar war er nicht da, er hat eine Videobotschaft geschickt. Wurde aber nicht gesagt, ne? Es wurde gesagt, er eröffnet das.
So. Klar, ja.
Und ich glaube, das haben auch alle anderen gedacht, aber ja. Die Lage in Berlin, da kommen wir aber später nochmal drauf, in was treibt mich um, ist gerade nicht so einfach. Ja, und dann waren wir den ganzen Tag auf der Stage 2, haben da super viele Investoren getroffen, haben andere Startups getroffen, unsere Mentoren, unsere Bestandsinvestoren, also die waren wirklich alle da. Ja, und das war halt ein reines Networking-Event für uns. Und abends waren wir dann noch auf der Aftershow-Party, wo wir aber auch nicht so lang blieben. Also wir haben dann wirklich auch noch mit ein paar Leuten gesprochen aber und ein paar Bier getrunken, aber sind dann auch relativ schnell abgehauen, weil wir am nächsten Morgen direkt wieder den nächsten Termin hatten, am Freitag. Das war auch unser Abreisetag. Allerdings hatten wir dann nochmal 2 Termine. Der erste fand in unserem eigenen Hotel statt, in der Lobby. Da haben wir eine Person getroffen, die wir vor einigen Jahren schon kennengelernt hatten und die jetzt unsere erste Vollzeit angestellte Person wird im Unternehmen. Ja. Und danach waren wir noch zum Abschluss bei unserem Bestandsinvestor Alligator, dem HR-VC aus Berlin, und haben da einfach mal vorbeigeguckt im neuen Büro. Sehr, sehr schick, hatten coole Gespräche, einfach mal ganz entspannten Kaffee getrunken und dann ging es ab zum Zug und nach Hause. Also das war die schnelle Zusammenfassung. Und als ich dann im Zug saß, wurde mir auch erstmal so bewusst, was wir eigentlich gemacht haben. Also das war krass. Ja. Wir waren echt, also das liebe ich ja in unserem Job, dass wir alle paar Minuten ein neues Thema bearbeiten müssen und es einfach so vielfältig ist. Aber das in der Woche war das wirklich mal wieder gespiegelt, um was wir uns da alles kümmern mussten. Das war wirklich Wahnsinn.
Bombe. Also man merkt ja auch, einerseits war es pickepacke voll, ne, von Anfang bis Ende im Prinzip, bis zur Abreise. Andererseits, wie du sagst, auch so viele verschiedene Sachen. Ja, also ursprünglich war das ja mal geplant gewesen, dass ihr in Anführungszeichen nur dahin fährt, um zur Stage 2 zu gehen, ne, als Alumni, weil wir da letztes Jahr gewonnen haben. Und dann haben sich aber jetzt allerlei andere Sachen ergeben. Wir haben einen Investor, der in Berlin sitzt, und einen Partner, der in Berlin sitzt, und jetzt gegebenenfalls einen zusätzlichen externen Partner, der mit und für uns arbeitet, und unsere erste Vollzeitangestellte, die auch da entsprechend sitzt. Also ganz, ganz spannend, was sich so da alles im Laufe der Zeit quasi entwickelt hat, weil, wie gesagt, vor ein paar Monaten war das wirklich nur für diese 2 Tage, 3 Tage gedacht, ne?
Ja, genau. Und das hat sich eigentlich herauskristallisiert, weil wir, wie gesagt, Donnerstag das Event hatten. Das stand ja schon fest. Und dann kam die Einladung zur Schule am Dienstag. Das heißt, wir hatten die Tage Dienstag bis Donnerstag zu füllen.
Ja.
Die haben wir relativ schnell füllen können durch unsere ganzen Machenschaften. Und dann war aber kein Platz mehr für das andere. Das heißt, das müssen wir noch auf Freitag legen. Das heißt, wir müssen von Dienstag bis Freitag da bleiben.
Ja.
Und wir haben halt gesagt, okay, wenn wir dann schon Hotel für die Nächte bezahlen und Anreise planen und so, dann machen wir das so voll wie möglich und so effizient wie möglich.
Ja, klar.
Und ich glaube, das wäre echt das Maximum. Also wir hatten kaum 5 Minuten, um mal was zu essen an den Tagen. Ja? Also Hauptsache, oder mal ein großes Mittagessen, das schon. Aber wir waren echt teilweise abends dann im Bett und dachten, ey, was ist denn heute wieder passiert, ja? Und dann hast du ja zwischendurch auch noch Sachen abzuarbeiten. Wir kamen dann teilweise mittags ins Hotelzimmer, okay, Laptop raus, nochmal runter in die Lobby, nochmal ein paar Sachen abarbeiten, weil einfach irgendwelche Sachen von Hochschulen kamen oder unsere Mitarbeiter uns geschrieben hatten oder so. Also das war heavy, aber es hat uns sehr großen Spaß gemacht. Wir sind echt berufen für diese Sache und wir haben auch immer wieder gedacht, nächstes Mal muss Mino mit, einfach weil das so ein, das schweißt auch irgendwo zusammen. Klar. Aber du hast ja hier die Stellung gehalten.
Ja, das stimmt. Gott sei Dank, wie gesagt, war während dieser Woche insofern dann für mich ein bisschen weniger los, was das Geschreibe, was die Kommunikation anging, eben weil ihr sehr beschäftigt seid. Man merkt das immer wirklich direkt, weil wir sonst eben auch viel in unserer Geschäftsführergruppe schreiben, auch mal wieder, ich sag eher kleinere Sachen, die vielleicht nur eine Person betreffen, aber so, dass halt jeder geupdatet ist. Aber man merkt immer, wenn man den ganzen Tag quasi beschäftigt ist, dass dann die Kommunikation auch ausbleibt. Also weil im Prinzip ja ein Running Gag auch war, ich warte immer noch auf eure Memo bis heute zu den Ereignissen, die vor Ort waren. Haben wir dann ja am Ende am Montag in einem zweistündigen Meeting alles besprochen gehabt. Aber einfach, weil natürlich keine Zeit bleibt. Aber das wiederum hat halt dafür gesorgt, dass man halt an allerlei anderem Kram arbeiten kann und so halt eben, ich sag mal, auch kleinere Lücken auffüllen konnte, die sich so angestaut haben an beispielsweise Änderungen, die an der Plattform gemacht werden mussten oder an der Infrastruktur und so. Und der jetzt auch in der Vorbereitung unseres neuen KI-Tools, wo wir bald bestimmt auch noch ein bisschen tiefergehend drüber quatschen können.
Ja, mega gerne.
Ja? Deswegen sowas bietet sich dann natürlich auch an und man merkt das halt auch jetzt wieder, wo ihr da seid, dann shiftet der Fokus auch wieder dann so ein kleines bisschen.
Und dazu muss ich dich eine Sache fragen. Ich habe das neulich gesehen.
Ja.
Nee, gehört. In einem Wirtschaftspodcast von einem, aber es waren nur 10 Minuten, das sind so ganz kleine Schnipsel, wo halt ein gewisses Thema besprochen wird. Und in diesem Thema ging es um Effizienz in einem Startup. Und das war ein Business Angel, der auch öfter mal mit Startups redet und der sagt, ich hasse es oder für mich ist es ein No-Go, wenn in diesem Gespräch, vor allem im ersten Gespräch, alle Gründer mit dabei sind. Ja, er hat es mit seinem Gründer damals so gemacht, die haben den ganzen Tag gearbeitet und um 17 Uhr oder 18 Uhr gab es ein Treffen, also oder ein Telefonat, wo der Tag besprochen wurde. Oder wenn mal was richtig urgent war, hat man sich zusammen telefoniert, hat sich im Büro getroffen, wie auch immer. Aber ansonsten war Funkstille und jeder hat einfach seinen Bereich bearbeitet und hat quasi abends dann geupdatet. Wir machen das ja gar nicht. Wir schreiben ja jedes Ding sofort allen. Ja? Einfach, weil das natürlich alles für uns auch Neuland ist. Wie zum Beispiel jetzt auch mit dem Dokument, das ich gestern verschicken musste, habe ich noch nie gemacht. Frage ich natürlich euch, ne, oder in dem Fall dich, wie würdest du es machen? Klar. Passt du mir das Design noch ein bisschen an? Da bist du ja Profi drin und so weiter. Klar, solche Sachen muss man dann halt machen.
Ja.
Aber im Prinzip fand ich die Idee gar nicht so schlecht, ne, weil wie du sagst, wir alle haben so unterschiedliche Bereiche und müssen auch irgendwie dann mal was schaffen, ja, dass wir eigentlich nicht die Zeit haben, um Dinge zu besprechen. Das muss aber irgendwie immer nebenher passieren, also WhatsApp oder Teams oder was für Kommunikationstools man auch nutzt, sind ja den ganzen Tag offen und betriebsbereit und bingen ja auch die ganze Zeit.
Ja.
Deswegen, ja, das fand ich mal einen spannenden Ansatz. Vielleicht müssen wir uns überlegen, dass wir das auch irgendwie einführen.
Ja, wobei, wenn so wie ich uns kenne, ne, das ist das berühmte Compounder-5-Minuten-Meeting, das nie 5 Minuten ist, sondern halt eine Stunde dann geht, weiß ich halt nicht, ob das dann am Ende nicht vielleicht doch mehr Zeit raubt, als dann immer mal wieder WhatsApp
aufzumachen. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass unsere Meetings abends einfach so lang wären.
Ja. Glaube ich nämlich auch.
Vor allem haben wir ja auch noch die Situation, dass wir ganz viel auch abstimmen müssen. Ne? Also.
Ja, ich glaube einfach, also ich meine, man kann alles besser machen, ne? Und wir haben sicherlich genügend Bereiche, die wir bei uns kommunikativ und auch im generellen Operations noch optimieren können. Aber ist ja auch völlig normal, weil wie du sagst, wir sind ja da auch in einem stetigen Lernprozess und das ändert sich ja auch mit jedem neuen Mitarbeiter, der dazu kommt, weil immer auch neuer Input und sowas reinkommt. Aber ich denke auch, dass es generell einfach natürlich auch sinnig wäre, ich sag mal, die Kommunikation an sich zu optimieren. Also nicht, dass man jetzt sagt, okay, wir schreiben gar nicht mehr und dafür machen wir eine Stunde Meeting abends. Also, weil ich auch einfach ehrlicherweise kein großer Freund von Meetings bin, weil die einfach sehr viel Zeit rauben.
Ja,
das macht zwar Spaß immer mal wieder, ne? Aber du hast ja auch gesehen, wir haben am Montag haben wir einfach 2 Stunden verballert sozusagen. Die waren nötig gewesen, aber da waren 2 Stunden weg. Und ich musste quasi direkt, als wir fertig waren, ins nächste Meeting, weil dann hier Apple Business Team bequatschen wollte. Und dann war nochmal eine halbe Stunde Meeting. Und dann hast du ja quasi effizient 2,5 Stunden nichts gemacht sozusagen.
Ja, das stimmt.
Andererseits braucht man aber vielleicht auch nicht jeden Pups quasi in eine Gruppe zu schreiben oder sowas. Also da muss man vielleicht einfach irgendwie auch mit der Zeit merken, wie fokussiert man sich, ne? Wann schreibt man was und wann ist es vielleicht auch manchmal sinniger, eher direkt die Person anzuschreiben, anstatt es in der großen Gruppe quasi zu machen. Weil wenn natürlich aufpoppt hier, ne, neue Nachricht in Geschäftsführergruppe.
Und sind alle sofort weg.
Genau. Ja.
Ne? Stimmt.
Weil dann denkt man halt auch immer, okay, es könnte irgendwas sein, was halt auch gerade mich betrifft. Und dann, also geht mir ja genauso. Wenn wir quasi in der Gruppe was haben, wo wir miteinander schreiben, dann kommen auf einmal 30 Nachrichten von uns beiden. Aber die macht das Handy auf und sieht 30 Nachrichten, denkt, was geht denn jetzt ab? Interessiert sie gar nicht. So geht es mir auch. Ich mache das Handy auf, ihr habt 30 Nachrichten geschrieben. Ne? Manchmal muss man vielleicht einfach dann auch mal gucken, okay, geht man dann eher über den privaten Weg oder bleibt man in der Dingsgruppe? Aber wie gesagt, das sind Sachen, die lernt man
mit der Zeit. Es ist halt aber schwierig, das ist immer schwierig, weil man diskutiert ja teilweise auch Dinge, die dann alle irgendwie auch betreffen und vielleicht die andere Person nicht direkt mitentscheidet, aber trotzdem das interessant findet.
Ne? Absolut, ja.
Und du hast völlig recht. Ich meine, das liegt natürlich auch daran, weil wir räumlich getrennt sind. Als ich jetzt mit Evelyn eine Woche lang immer an einem Tisch saß, ja, war das natürlich ganz anders. Oder ihr sitzt an einem Tisch. Ne? Klar, das ist natürlich auch eine andere Situation. Aber ich glaube auch, dass wir versuchen sollten, das so ein bisschen zu reduzieren. Nicht eliminieren, sondern einfach ein bisschen reduzieren. Und jeder macht halt seinen Bereich erstmal. Und wenn wichtige Fragen aufkommen, nächstes Thema Fundraising, kommen wir ja gleich dazu. Ja. Das mache ja ich jetzt für die neue Runde erstmal primär. Und da werde ich natürlich immer mal wieder Daten von euch brauchen, Aussagen, Meinungen. Ich werde euch mitteilen, wie die Gespräche laufen und so. Das ist natürlich dann nochmal ein Thema, was nochmal Kommunikation bedeutet. Aber da müssen wir vielleicht dann in anderen Sachen, ne? Also du in deiner IT, ich in meinem Sales, Evelyn im Marketing oder jetzt im Produkt. Mhm. Genau, da können wir auch gleich drüber besprechen. Mega coole Entscheidung, die wir da neulich getroffen haben. Einfach bisschen runterschrauben. Appell geht auch an mich. Ja? Also ich sage das nicht, dass ihr das zu viel macht, sondern ich mache das
einfach generell. Ja.
Auch wahrscheinlich das dem geschuldet, weil wir das alle noch nie gemacht haben und Angst haben, Fehler zu machen oder uns unsicher sind oder wie auch immer. Aber das ändert sich, finde ich, auch drastisch. Also wir sind viel selbstbewusster geworden und klar wird nicht jede E-Mail mehr verschickt, um gelesen zu werden oder so. Weißt du, das war ja am Anfang noch so. Ja, deswegen, also fand ich mal einen coolen Ansatz und sehe auch den Sinn dahinter.
Absolut.
Ja, müssen wir vielleicht mal so ein bisschen priorisieren.
Ja. Und du sagst ja auch gerade, Evelyn im Marketing? Nee, im Produkt. Ja, wir haben da eine spannende Entscheidung getroffen, weil gleichzeitig auch spannend, Fundraising hast du auch angesprochen und genau darum ging es und so sind wir eben auf diese Entscheidung oder mussten wir uns quasi entscheiden oder eigentlich musste sich Evelyn entscheiden, nicht wir. Wir haben sie vor die Wahl gestellt.
Ich habe mich für sie entschieden.
Genau, ja.
Ich konnte ja tagelang nicht schlafen, deshalb.
Was war denn nämlich das Problem gewesen? Wir haben ja schon in der letzten Finanzierungsrunde euch darüber berichtet, wie genau das abläuft und dass man natürlich einen sehr umfangreichen Finanzierungsplan aufstellen muss, wo man irgendwie die nächsten Jahre aufzeigt und sagt, okay, ich möchte jetzt x Euro, was mache ich mit den x Euro, was soll dabei rauskommen, wofür brauche ich das und so weiter und so fort. Und diesen Plan, den haben wir auch wieder in einem, ja, das war auch fast ein ganzer Tag, der drauf gegangen ist, wo wir da zusammen saßen vor einem Monat und diesen Plan sehr kleinteilig aufgeschlüsselt haben, wie viel Geld brauchen wir, weil wir x Leute einstellen wollen, so viel Marketingbudget haben wollen und so weiter und so fort. Und da ging es natürlich auch darum, zu entscheiden, wie soll unser Personal in den nächsten Jahren aussehen. Ja, das ist ja auch wichtig, weil Personalkosten sind Fixkosten, sind die größten Kosten. Da hat man es ja jetzt schon mehrfach drüber. Und wir wollten ja auch entsprechend wissen, beziehungsweise sagen, okay, im nächsten Schritt geht es ja darum, dass uns auch Arbeit abgenommen wird. Dass wir unsere Ressource quasi so aufstocken, dass das, ich sag mal, tägliche Klein-Klein übernommen wird und wir uns um die großen Dinge, um das Big Picture quasi kümmern können. Und deswegen war natürlich dann auch wichtig zu sagen, okay, wer macht denn eigentlich was? Also wirklich genau nochmal aufschlüsseln, wer macht denn wirklich was? Weil jeder von uns hat aktuell mehrere Hüte auf.
Korrekt.
Und worauf wollen wir uns spezialisieren und wofür wollen wir jemanden haben, der das uns abnimmt? Und dann war eben das große Fragezeichen tatsächlich bei Evelyn. Warum?
Ja, weil Evelyn super kreativ ist. Mhm. Und wie wir alle drei auch von Grund auf an diesem Produkt mitgearbeitet haben. Weder ich habe Sales gelernt, noch sie Marketing. Mhm. Trotzdem lag mir Sales natürlich nahe, weil ich immer super gut reden konnte und viel gelabert habe und für dieses Produkt brenne und das irgendwie schnell klar war, okay, ich spreche die Hochschulen, unsere Kunden an und die Partner, weil die Kommunikation liegt mir einfach. Bei Evelyn war es immer, sie ist kreativer Kopf, macht die ganzen Präsentationen, denkt sich Strategien aus, denkt sich Branding aus, wie wollen wir nach außen dargestellt werden und so weiter. Hat aber auch immer wieder tolle Ideen zum Produkt selbst gehabt. Also was müssen wir integrieren, um diesen ganzen Prozess effizienter zu machen, schöner zu machen, besser zu machen für die User, besser zu machen für die Hochschulen. Mhm. Was muss wo integriert werden? Wie muss im Hintergrund die Prüfung, die Technologie, die Innovation, wie muss die ausgebaut werden? Und das war auch ein großer Bestandteil, den wir immer so ein bisschen nebenher gemacht haben. Erst volle Kanne und dann später nach Launch immer nebenher. Und ich hatte neulich dann ein tieferes Gespräch mit ihr und habe ihr gesagt, ey, ich finde, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir uns nochmal für die nächsten, ja, vielleicht das nächste Jahr, sagen wir mal 2024, wirklich komplett auf das Produkt fokussieren müssen, weil wir zum einen super viele Tools integrieren müssen, um den Prozess besser zu machen, zum anderen im Hintergrund das einfach zu verbessern, weil jetzt auch noch neue Sektoren des Marktes hinzukommen, ja, Stichwort öffentliche Hochschulen. Und wir müssen da einfach stärker werden und konstanter. Und das muss Chefsache werden. Das muss einer von uns machen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich würde das sehr gern machen, aber was passiert mit dem Marketing? Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir das Marketing sozusagen abgeben und dafür jemanden suchen, der das managt und Leute einstellen, die unter einem Marketingmanager dann arbeiten, ja, oder mit dem Marketingmanager arbeiten, unter der Schirmherrschaft von Evelyn und uns allen. Ja. Und sie wird dann aber eher sich um Produkt kümmern und Head of Product werden und da auch ihr Team zur Seite gestellt bekommen und vor allem Hand in Hand auch mit dir und der IT zusammenarbeiten, weil das natürlich dann auch umgesetzt werden muss, was sie irgendwie plant. Und ja, also ich glaube, dass sie da sehr, sehr gut drin sein wird, dass sie da sehr viel Spaß drin haben wird. Und das hat mich sehr, sehr, sehr erleichtert, dass sie da so positiv reagiert hat und gesagt hat, ja, ich würde das sehr, sehr gerne machen. Mhm. Also war ich sehr froh drum.
Na klar. Also das kann man sicherlich sagen, das wird uns Evelyn bestimmt auch nicht übel nehmen. Sie hört uns ja auch mal ab und zu, deswegen vielleicht an der Stelle liebe Grüße, Evelyn. Bei ihr war es ja auch wirklich immer so dieses Hin und Her zwischen diesen beiden Ressorts. Ne? Einerseits Marketing, was sie ja trotzdem gerne macht, und andererseits eben Produktentwicklung. Und sie konnte sich selbst halt nie so wirklich entscheiden, welchen Weg soll ich gehen, was passt am besten für mich. Und deswegen fand ich es auch ganz, ganz cool, dass du dir da selber Gedanken drüber gemacht hast und dir überlegt hast, wo siehst du sie eher und sie dann so ein bisschen an die Hand genommen hast. Weil, ich meine, das gilt für jeden von uns, aber ne, vielleicht sie in dem Moment einfach dann auch mal so eine Hand gebraucht hat, ne, die sie führt in dem Fall. Und deswegen, ich glaube auch, dass das genau ihr Ressort eigentlich ist.
Ja, ja, glaube ich auch. Und also beides, auch Marketing macht sie ja grandios. Mhm. Aber ich will einfach niemanden externen haben, der sich in das Produkt eindenken muss, der das erstmal richtig verstehen muss, jeden Schritt und jede Aufgabe, was unser System erledigen sollte. Das kennt sie in- und auswendig. Und ich glaube, sie ist die perfekte Person für diese Position.
Klar.
Das kann natürlich irgendwann auch wieder anders sein, ne? Und vielleicht müssen wir es auch wieder umentscheiden. Aber zum heutigen Zeitpunkt, glaube ich, ist das die beste Entscheidung. Und deswegen haben wir den Schritt jetzt gemacht. Und ja, ich bin gespannt.
Ja. Sehr, sehr cool. Und last but not least, wie gesagt, wir haben es ja gerade schon angesprochen, wir sind ja, oder das wisst ihr ja sowieso, wir sind ja gerade in unserer nächsten Finanzierungsphase, beziehungsweise in der Vorbereitung dazu. Und da wollten wir euch auch nur ein kleines Update geben, wie denn jetzt aktuell der Stand der Dinge ist. Wir haben ja bereits den ersten kleinen Batzen an Geld eingesammelt, insofern, dass wir unsere strategische Partnerschaft, wo wir euch ja mehrere Monate lang so ein bisschen am Haken gehabt haben und euch vor ein paar Folgen ja darüber aufklären konnten, dass es dann endlich funktioniert hat, die ist ja schon abgeschlossen. Das heißt, der erste Teil des Geldes ist schon geflossen. Jetzt geht es darum, dass wir gerade die finalen Vorbereitungen machen, um alle Dokumente zusammengesucht zu haben, bereitzustellen für die Investoren, auf die wir jetzt eben zugehen, um diese davon zu überzeugen, uns das Geld, was noch aussteht, und das ist der deutlich größere Batzen an dem, was wir uns vorgenommen haben, doch gerne zu überweisen, sozusagen. Und das ist einiges an Arbeit, das da ansteht, einiges an Dokumenten, die zusammengesucht werden müssen, schon quasi in weiser Voraussicht für eine Due Diligence, das hatten wir ja auch schon mal besprochen gehabt hier im Podcast, dass einmal quasi die Anwälte der Gegenseite alles gegenprüfen, jeden einzelnen Vertrag, jede einzelne Partnerschaft, jedes einzelne Finanzdokument und was weiß ich was, alles, was quasi in der Firma so rumliegt, dass das einmal gegengeprüft wird. Und Paula, ich glaube, du wolltest da auch noch kurz was dazu sagen, was denn so alles gerade in diesem Bereich dafür ansteht.
Ja, also natürlich muss man alles formal vorbereiten und auch irgendwie vorbereitet sein für das, was kommt und die Gespräche, die kommen. Aber das Wichtigste ist erstmal mit jemandem, also jemanden zu haben, mit dem man sprechen will und kann. Das heißt, Das Netzwerk muss vorher da sein. Deswegen haben wir unsere ganzen Reisen gemacht. Deshalb waren wir auf den ganzen Events und werden jetzt unser Netzwerk mal, ja, nutzen und gucken, wen kennen wir, wer ist da drin vielleicht, der jemanden anderen kennt, ja, also uns, auch unsere Bestandsinvestoren haben uns da auch schon tolle Angebote gemacht, unsere Freunde, die erfolgreiche Startupler sind, haben unseren Aufruf gehört und haben gesagt, okay, wir vernetzen euch zu unseren und ja, also ich bin guter Dinge, es wird sehr anstrengend. Es werden sehr, sehr viele Gespräche sein. Es wird sehr, sehr viel Aufwand sein. Es wird viel Konzentration bedeuten. Aber ich glaube, dass wir das gut hinkriegen und ja, werden halt nicht aufhören, bis wir es geschafft haben, ne?
Ja, absolut. Am Ende ist auch das wieder so eine Sache, wo man einfach einen sehr langen Atem braucht. Wir werden euch aber selbstverständlich jederzeit updaten darüber, wie denn gerade so der Stand der Dinge ist, weil das ist ja auch einfach eine spannende Sache für uns, für jeden, der es mit Startups und Entrepreneurship hat und so merkt und seht ihr in Anführungszeichen auch, wie das Ganze abläuft, wenn es denn auch mal gegebenenfalls euch selbst betrifft. Wenn ihr mal eine Firma gründet, ein Startup gründet und dann halt auch mal auf Geldgebersuche seid, denn das Ganze ist gar nicht so einfach.
Und nächste Folge sprechen wir mal darüber, wie wir einen Vollzeitangestellten oder eine Vollzeitangestellte ins Unternehmen holen.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch mal eine spannende Geschichte, weil das ja auch, wie bei der Finanzierungsrunde, nicht mit einem Arbeitsvertrag getan ist, sondern da ganz, ganz viel im Vorfeld passieren muss. Über beide Sachen halten wir euch auf dem Laufenden. Ganz kurz vielleicht, weil wir das letztes Mal auch angesprochen hatten. Wir sind ja in den Gesprächen mit den ersten staatlichen Hochschulen, die ersten Institutionen, die staatlich geführt sind. Und wir haben ja schon angeteasert, dass das sehr, sehr lange dauern kann. Wir hatten heute tatsächlich kurz E-Mail-Kontakt. Wir sind immer noch drin im Spiel, also Absage gab es noch nicht. Es wird immer noch abgestimmt. Es ist einfach, dauert noch sehr lange, vor allem auch in Richtung IT. Deswegen, wir halten euch da einfach noch auf dem Laufenden. Ich hoffe, dass wir nächste Folge schon viel mehr erzählen können und es hoffentlich schon zu einem Abschluss kam. Das wäre mein größter Traum.
Ja.
Aber ansonsten, ihr seht, wenn ihr in diese Richtung gehen wollt, bringt einen langen Atem mit und seid geduldig, aber es kann sich auch echt lohnen.
Absolut. Die öffentlichen Mühlen mahlen halt nun mal langsamer.
Was ist passiert?
Ja, in 2 Wochen passiert natürlich so einiges in der Welt, vor allem zu Zeiten wie diesen. Wir fangen an, wer hätte es gedacht, mit dem Krieg gegen die Ukraine. Leider nicht der einzige Krieg, den wir in dieser Folge besprechen müssen, aber seit Beginn an unser erstes Thema und das bleibt auch bei uns erstmal so.
Ja.
Der ukrainische Präsident Zelensky will mit internationalen Konferenzen weiter für die Unterstützung seines Landes werben. Na, er merkt natürlich auch, wie die Aufmerksamkeit in den Nahen Osten geht, aber dazu kommen wir gleich. Russische Streitkräfte verschärfen ihre Angriffe auf 2 Frontabschnitte in der Ostukraine, unter anderem auf Avdiivka. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn Ukrainerinnen und Ukrainer uns zuhören sollten, dann tut es mir leid, aber ich glaube, ihr wisst, um welche Stadt es geht. Diese ist nach monatelangen Angriffen zu einem Symbol des ukrainischen Widerstands geworden. Russland hat Medienangaben zufolge mit der Rekrutierung von Frauen für Kampfeinsätze in seinem Krieg gegen die Ukraine begonnen. Na, muss man sich mal vorstellen. Männer reichen nicht. Beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum sagte Bundeskanzler Olaf Scholz einen Winterschutzschirm über 1,4 Milliarden Euro zu. Also, die Hilfe ist doch noch nicht ganz abgeflacht und ich glaube auch die USA hat noch mal ein Riesenpaket geschnürt, sowohl für Nahost als auch in die Ukraine. Aber natürlich trotzdem geht der Fokus jetzt gerade woanders hin, oder?
Genau. Und zwar, wie du es schon gesagt hast, in den Nahen Osten. Da ist nämlich der Konflikt zwischen Israel und Palästina, beziehungsweise zwischen Israel und der palästinensischen Terrorgruppe Hamas weiterhin am Brennen. Ich habe ja gesagt, ich hoffe, wir hören davon nichts mehr in 2 Wochen. So wie ich damals auch gesagt habe, ich hoffe, wir hören in 2 Wochen nichts mehr von dem Krieg gegen die Ukraine. Selbstverständlich sind wir leider noch nicht über diesen Punkt hinaus. Heute Morgen ganz frisch reingekommen, ein geplantes Eindringen der Hamas in Südisrael wurde von der israelischen Luftwaffe verhindert. Da haben sich ein paar Terroristen quasi an der südlichen Grenze in so einem Schacht verankert und wollten da eigentlich so ein bisschen raus. Hat die Luftwaffe dann schön zugebombt. Und was nicht ganz so schön ist, ist, dass laut UNICEF in den letzten 2 Wochen roundabout 2360 Kinder bei den Gegenschlägen Israels ums Leben gekommen sind. Auch über 5000 Verletzte in diesem Fall, verletzte Kinder.
Unfassbar.
Rein. Unfassbar. Wirklich schlimm, was da gerade passiert. Und ihr habt es vielleicht auch alle mitbekommen, es gab da ja eine sehr umstrittene Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen. Jetzt nach neuesten Erkenntnissen von US-Geheimdiensten, auch hier ne, immer mit Vorsicht zu genießen natürlich, soll das aber wirklich tatsächlich von einer palästinensischen Rakete verursacht worden sein. Da sind mehrere Faktoren mit reingefallen, die zu diesem Grund oder zu dieser Analyse geführt haben, unter anderem auch die Größe des Kraters etc. Aber das war ja quasi von den Hamas groß propagiert worden als ein Anschlag durch Israel. Ne? Schaut, es werden hier zivile Ziele direkt angegriffen, scheint wohl aber nicht so zu sein. Der Chef der Hisbollah, das ist ja die aus dem Libanon, die im Norden Israels oder nördlich von Israel sich aufhalten. Der Chef hat sich nach Berichten des eigenen Hisbollah-Senders mit den Anführern der Hamas und des islamischen Dschihad, das ist eine zweite Terrorgruppe auch im Gazastreifen, getroffen, um ihre Position zu bewerten. Im Sinne von, na, wie kann man jetzt hier so eine Art von Gegenoffensive sozusagen planen. Und nach den umstrittenen Aussagen zu den Angriffen der Hamas, hier ging es nämlich darum, dass gesagt wurde, selbstverständlich sind die Angriffe zu verurteilen, aber eben, was jetzt gerade Israel macht, muss auch irgendwie in Grenzen bleiben, fordert jetzt Israel den Rücktritt von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Ja, der hat das nämlich gestern in einer UNO-Sitzung gesagt. Das hat auch schon zu viel Aufruhr weltweit geführt. Man merkt da einfach, dass egal von welcher Seite irgendwelche Kommentare kommen, egal in welche Richtung die auch gehen, die jeweils andere Seite regt sich darüber massivst auf. Ja, also man kann auch gerade nicht mehr neutral darüber reden. Und wenn man das Ganze jetzt auch auf das Inländische quasi projiziert, trotz der Festnahme eines islamistischen Gefährders in Duisburg, sieht die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD keine Veränderung der Gefährdungslage in Deutschland. Das heißt, eigentlich aktuell sind wir noch sicher, ne, laut Geheimdiensten. Aber es gab ja schon dann und wann etwas übergreifendere Proteste etc. Dazu wolltest du ja auch später noch kommen.
Genau, und es gab jetzt anscheinend auch noch mal mehr Bombendrohungen, ne? Bei Bahnhöfen, Schulen.
Ja.
Also es wurde immer nur angedroht.
Genau.
Gott sei Dank noch nichts passiert, aber es gab halt deutlich mehr Drohungen.
Ja, die Hamas hat ja zu weltweiten Aktionen quasi aufgerufen. Deswegen ist ja überall erhöhte Gefahrenlage. Aber Deutschland spezifisch, sage ich mal, scheint es wohl sich noch in Grenzen zu halten. Also wir sind ja generell eigentlich eher etwas verschonter, was solchen Terror angeht. Verschonter, nicht verschont.
Siehe Frankreich.
Ja, genau, siehe Frankreich, siehe Großbritannien, weil das eben auch klassische Kolonialstaaten sind, bei denen sowas halt eher vorkommt. Aber ist es natürlich nicht auszuschließen.
Ja, schlimm. Ja, und das schürt natürlich auch Art von Ausländerhass, würde ich mal behaupten. Ne? Das konkret auch die Abneigung gegen irgendwie Geflüchtete, was natürlich auch rechtsextreme Parteien wie die AfD stark werden lässt. Und die Aktion, die jetzt die Bundesregierung gestartet hat, ist natürlich auch ein ganz klares Zeichen der Wehr und der Gegenwehr. Die Bundesregierung hat nämlich hat sich geeinigt auf einen Gesetzesentwurf zur Migrationspolitik. In diesem Gesetzentwurf ist festgehalten, dass irreguläre Migration begrenzt werden soll, um vor allem Kriegs- und Terrorflüchtlingen helfen zu können. Also Leuten, die wirklich flüchten müssen und in deren Ländern wirklich Krieg herrscht oder sie verfolgt werden, die sollen dann natürlich hier Asyl beantragen können und dieses auch bekommen. Allen anderen soll es schwerer gemacht werden.
Ja.
Genau, es soll mehr Druck auf ausreisepflichtige Ausländer ausgeübt werden. Es sollen härtere Konsequenzen für Schleuser geben und gleichzeitig mehr Rechte für die Polizei und andere Behörden, gewisse Dinge einfach auch umsetzen zu können. Ne? Weil momentan ist natürlich auch die Sachlage so, dass man, egal wer woher kommt, erstmal einen Asylantrag beantragen kann und der natürlich dann geprüft werden muss. Und man sieht das nicht nur am Beispiel der Stuttgarter Ausländeramt, wie überfordert die Regierung, beziehungsweise nein, die einzelnen Bundesländer eigentlich sind, die einzelnen Städte, genau, die einzelnen Kommunen.
Ja.
Viele Kommunen sehen sich tatsächlich an der Belastungsgrenze, gerade angesichts deutlich gestiegener Asylbewerberanzahlen in diesem Jahr. Also das war ja auch, glaube ich, seit 2015 jetzt wieder die größte Zahl.
Genau.
Und man sieht es nochmal, guckt euch gerne Videos und Berichte zum Ausländeramt Stuttgart an. Das ist das beste Beispiel, wie unfassbar überfordert die dort sind. Die Organisation Pro Asyl kritisiert diesen Gesetzesentwurf allerdings. Es heißt, die Bundesregierung opfere die Grundrechte der Betroffenen einem aktuellen rechtspopulistischen Diskurs. Na, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, dadurch, dass in diesem Land momentan einige Meinungen Richtung AfD gehen, beziehungsweise die AfD da ihre große Chance sieht, das irgendwie populistisch und mit verschiedenen Aussagen einfach zu befeuern und gegen Ausländer, gegen Migration, gegen illegale Migration vor allem zu hetzen, ist das natürlich auch eine Reaktion.
Klar.
Im Angesicht oder mit der bevorstehenden Bundestagswahl in 2025. Ich glaube, dass die Regierung genau weiß, dass sie nicht mehr so lange Zeit hat und das Ding nicht abrutschen darf.
Ja.
Das ist natürlich auch sehr, sehr schnell gekommen jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Gesetzesentwurf so fix jetzt kommt.
Ja.
Aber ich bin da auch nicht so tief drin in dem Thema. Die CDU allerdings fordert schärfere Grenzkontrollen. Ich glaube aber nicht, dass sie da die einzigen sind. Also ich habe da auch andere Parteien schon drüber reden hören.
Mhm.
Auch die Ausweisung weiterer Länder zu sicheren Herkunftsstaaten ist gefordert worden und das Umstellen von Geld auf Sachleistungen für Geflüchtete.
Ja,
es sollen also keine Geldbeträge mehr gezahlt werden, sondern Dinge rausgegeben werden. Weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Und dann ist ja auch immer die Frage, wer ist jetzt Geflüchteter? Setzt man das jetzt durch, dass man quasi nur also Kriegs- und Terrorflüchtlingen Asyl gewährt und dann sollen die nur Sachleistungen kriegen oder sollen die dann immer noch, also schwierig, ne? Aber ist halt Opposition, das heißt, klar, müssen die noch mal einen draufhauen. Ich glaube, das war jetzt ein ordentlicher Anfang für die Ampel.
Absolut. Ich habe da letztens was Schönes gehört, nämlich entweder findet jetzt die Bundesregierung eine Lösung für das Migrationsproblem, wie es ja heißt, oder das Migrationsproblem löst die Bundesregierung.
Eieiei.
Weil das wirklich eines der Themen sind, die das hier zum Brechen bringen können tatsächlich, weil das schon seit langem schwelt, es seit langem ein Tabuthema in Anführungszeichen ist im politischen Diskurs und jetzt so langsam ja auch man sehen kann, wie gesagt, du möchtest da ja nachher noch ein bisschen drüber reden, ich kann mich schon so ein bisschen ahnen, ihr wisst ja, wir sprechen uns da vorher ja nicht ab beim Was treibt uns um, aber ich kann mir ahnen, weil du so eine kleine Aussage eben gemacht hast, dass ich mir vorstellen kann, worum es bei dir gleich geht. Aber wir sehen ja auch gerade, und das ist ja einer der Gründe, weshalb die CDU vor allem das auch oder die Opposition an sich das so heranträgt, dass viele der Sachen, die wir gerade am Eskalieren sehen, in Demonstrationen hier, dass das hausgemachte Probleme sind, weil wir die uns sozusagen in Anführungszeichen ins Land geholt haben. Das heißt nicht, dass ich damit d'accord bin. Das heißt nur, dass ich rezitiere, was quasi als Grund da genannt wird.
Ja.
Und ich denke, man sollte da.
Das hat nichts mit unseren eigenen Meinungen.
Genau,
tun,
aber ich denke, man sollte da drüber reden. Ich bin ja, ich habe das ja auch schon im Bezug auf die AfD gesagt. Ich bin kein Fan davon, sowas quasi irgendwo unterschwellig vor sich hinschwelen zu lassen. Man sollte über Sachen reden, weil das am Ende auch dem Diskurs hilft. Das ist das, weshalb jetzt auch Rechtspopulisten eben so stark geworden sind. Wir wollten nicht darüber reden. Wir sehen, dass wir jetzt Probleme haben. Oder wir haben vielleicht eigentlich schon immer gesehen, dass wir Probleme haben und haben die Augen davor verschlossen. Und jetzt muss halt irgendwann, also irgendwann hast du halt einen Punkt erreicht, an dem du was machen musst.
Ne? Genau, und manche denken, dieses was machen musst, heißt eine neue Partei zu gründen. Was
ja,
passiert denn da gerade?
Genau, sehr, sehr gut. Schön, dass du es sagst. Und ich meine, wir hatten es ja schon, wir hatten es schon in einer Folge ja mal kurz gesagt, ne? Glaubst du nicht? Aber es ist endlich soweit. Amira, Muhammad Ali, Christian Laie, Lukas Schön und Sarah Wagenknecht sind nun final aus der Partei Die Linke ausgetreten. Und die haben zusammen mit dem Unternehmer Ralf Suikert, das ist der fünfte im Bunde, den neuen Verein gegründet, Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Das ist ein Verein erstmal, keine Partei, aber die Idee dieses Vereins ist, die Gründung einer neuen Partei vorzubereiten. Eben eine neue Partei als Alternative für die Alternative für Deutschland, aber eben auch als eine Alternative für die Linke, die ja schon seit langem nicht nur durch Sarah Wagenknecht und Co., sondern auch im Generellen ja in der Kritik steht, eben den eigenen Fokus verloren zu haben, im Sinne von nicht mehr für den kleinen Mann und die kleine Frau zu stehen, sondern eben sich auf, in Anführungszeichen, Woke-Themen, hatten wir ja auch schon mehrfach hier im Podcast, zu fokussieren. Und die neue Partei soll Anfang 2024 dann gegründet werden und direkt zur Europawahl antreten. Wenn man auf die Webseite des Vereins selbst geht, werden vier Themen aufgelistet. Das ist die wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Am Montag war auch eine große Bundespressekonferenz zu dem Thema. Habe ich heute Morgen erst gesehen. War ganz spannend, weil eben da genau darüber gesprochen wurde, wer wird denn jetzt Kandidat und so weiter und so fort. Aber das steht alles ja noch gar nicht fest. Haben sie schön auch sich rausgeredet, in Anführungszeichen, weil A, es ist ja noch keine Partei da, also kann auch kein Kandidat feststehen. Aber B, und das ist auch ganz spannend, Muhammad Ali, Laie und Wagenknecht, die sind ja alle drei noch im Bund. Lukas Schön war der Vorsitzende der Linken in NRW, also nicht im Bund. Aber Muhammad Ali, Laie und Wagenknecht planen weiterhin, Teil der linken Fraktion im Bund zu bleiben. Sie würden auch, also die Partei Die Linke würde den Fraktionsstatus auch verlieren dann, wenn die drei nicht mehr Teil der Linken sind. Dann wären sie nur noch eine Gruppe, keine Fraktion mehr. Ich glaube aber, dass das nicht funktionieren wird, weil die Linke selbst hat da nicht gut drauf reagiert. Also die Vorsitzenden haben natürlich direkt mit einem Parteiausschlussverfahren gedroht, beziehungsweise wollten das jetzt anstoßen, was aber irrelevant ist, weil sie ja ihren Austritt eingereicht haben schon. Ich glaube, das wird noch so eine richtige Schlammschlacht. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Partei sich im Parteispektrum quasi etabliert. Weil ich glaube einfach aktuell nach meinem Bauchgefühl sorgt das erstmal nur dafür, dass wir die Linke das letzte Mal im Bund gesehen haben. Das war ja schon bei der letzten Bundestagswahl wirklich nur ein Glück, durch die Direktmandate am Ende Fraktionsstatus zu bekommen, weil mit 4,9% wären sie eigentlich nicht im Bundestag.
Ja, kann passieren. Klar, also es kommt immer darauf an, für wen jetzt diese neue Wagenknecht-Partei, so nennt man sie ja, eine Gefahr darstellt. Ne? Also zieht sie Wähler von den Linken tatsächlich ab oder zieht sie sogar Wähler von der AfD ab?
Ja, Hufeisen-System. Was ja das Ziel ist.
Ja, eigentlich schon. Keine Ahnung. Ich finde es immer spannend, weil Sarah Wagenknecht war für mich immer eine unglaublich gebildete, ich glaube, ich habe das schon mal hier gesagt im Podcast, aber ich bin ja eigentlich schon immer fasziniert gewesen von ihr.
Ist eine super kompetente Frau.
Starke Frau, super intelligent, immer krass gekleidet, ja, also egal in welcher Show, die hat immer die perfekte Kleidung an, ja, ist super gestylt und weiß einfach, wie man sich präsentiert und wie man spricht. Ja. Und dann hat die manchmal, also das ist aber jetzt nur Meinung von mir, dass es nicht, ne, also völlig egal, jeder kann natürlich das denken, was er will, dafür sind wir hier ein freies Land und jeder hat auch seine eigene Meinung. Ganz oft war ich aber anderer Meinung als Sarah Wagenknecht in den letzten Monaten und den letzten 2 Jahren, würde ich mal sagen. Ist aber egal, ich habe sie trotzdem weiter bewundert, ja. Auch wenn ich politisch einfach ganz woanders war. Ja, deswegen bin ich jetzt echt mal gespannt, was das macht, weil das ist ja schon wie so ein Führerkult. Ja, also wir folgen Sarah Wagenknecht, ja, gründe eine Partei, wir folgen dir. Ja. So. Und jetzt kann sie ja eigentlich nur verkacken. Es tut mir leid, aber jetzt, was muss sie denn jetzt tun, damit die Wähler dann auch befriedigt sind, ja? Und das wäre, also ist meine große Frage, wie das weitergeht.
Da bin ich auch sehr gespannt.
Ich bin echt gespannt, werden wir auf jeden Fall verfolgen, und ob die dann auch tatsächlich zur Bundeswahl antritt, Bundestagswahl antritt 2025, ne?
Absolut.
Mal sehen, bin gespannt. Was sagst du eigentlich zu Sarah Wagenknecht? Wie sind deine Einschätzung?
Ich finde sie sehr kompetent. Hat natürlich die falsche Ideologie für mich, weil sie halt eine klassische Linke ist. Und zwar wirklich auch in allen Facetten. Deswegen finde ich es immer so lustig, wenn Leute sie gerne dann irgendwie zur AfD schubsen wollen. Aber eigentlich ist das, was sie verkörpert, sind urlinke Ideale. Ja, also Pazifismus und Sozialismus. Man muss ja nun mal wirklich mal in ihre Reden reinhören, auch mal in ihren YouTube-Channel gucken. Ich habe auch viele Videos von ihr geguckt in den letzten Jahren. Die macht das schon gut. Sie ist sehr eloquent. Sie ist, wie du sagst, super gekleidet, hat also ein super Auftreten. Aber wie gesagt, es ist die für mich falsche Ideologie.
Okay. Ja, kommen wir zum Abschluss dieser Kategorie und zwar zu den Wirtschaftsnews, wie immer, von uns kurz zusammengefasst. Mhm. Gehen wir erst nach Amerika. Microsoft und Google machen dank Cloud-Geschäften Rekordgewinne, beziehungsweise hohe Gewinne, und zwar im vergangenen Quartal. Microsoft hat 27% plus gemacht, das ja, sind satte 22 Milliarden US-Dollar. Oh. Und Google hat ganze 40% plus gemacht, was für die 19,7 Milliarden US-Dollar bedeutet. Mhm. Nur dank den Cloud-Geschäften. Ja. Das ist nicht schlecht.
Absolut.
Sollten wir vielleicht auch mal machen. es gibt eine Sammelklage gegen Meta von 41 US-Bundesstaaten wegen Gesundheitsschäden bei Jugendlichen. Und zwar sind da natürlich Facebook und Instagram betroffen. Mhm. Und es wird behauptet, beziehungsweise die Anklage lautet, dass diese Apps Jugendlichen psychischen Schaden zufügen und ja, überhaupt nicht gut sind. Mhm. Wer hätte es gedacht? und ich bin mal gespannt, wie hoch die Strafe ausfällt und sie dann ganz normal weitermachen können wie bisher, wenn sie die Strafe bezahlt haben. Aber ich bin gespannt, vielleicht wird die auch so hoch, dass es richtig wehtut. Meine Zwischenfrage dazu wäre, wo geht dieses Geld hin? Jetzt stell dir vor, diese 41 Bundesstaaten klagen, gewinnen, und es gibt eine sehr, sehr hohe, wahrscheinlich milliardenhohe Geldstrafe. Ja. Wo fließt dieses Geld hin? In die einzelnen Bundesstaaten.
Das würde dann auf 41 aufgeteilt werden und dann.
Ja, ja, aber wo genau?
Also was sie damit machen? Also fliegt halt,
der einzelne halt in den Bundesstaat verteilt genau. dann seine Kommunen genau. und macht.
Mh, genau. Okay. Ja.
Ich bin heute auch ein US-Bundesstaat und klag auch nicht. IG Metall hat einen neuen Vorstand gewählt. Die politische Linke konnte ihren Einfluss stärken, aber der Vorstand will weiterhin pragmatisch bleiben. Und zu guter Letzt, Prognosen zeigen weiterhin hohe Heizkosten im Winter, trotz der Heizkostenbremse. Mhm. Das tut mir besonders weh. Ich hatte ja letztes Jahr eine riesen Nachzahlung. Ne? Mhm. Boah, musste ich viel nachzahlen fürs Heizen. Und ich habe tatsächlich jetzt seit 3 Tagen die Heizung wieder an. Mhm. Weil es einfach super kalt in dieser Wohnung ist und ich mit meiner Tochter hier einfach so nicht aushalten kann. Da reicht halt eine Decke nicht.
Klar.
Das tut mir jede Minute schon wieder weh. Aber was willst du machen?
Musst du durch. Ja, ihr seht, meine Lieben, es ist mal wieder sehr, sehr viel passiert. Wir haben euch auch wieder eine schöne Frikadelle ans Ohr gelabert. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt in unsere letzte Kategorie.
Was treibt euch um?
Last but not least, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst Bescheid, meine Lieblingskategorie. Ich springe direkt zu dir, Paula. Was treibt dich aktuell so um?
Du hast es ja gerade angesprochen, dass du wüsstest, um was es geht. Sag mir doch mal schnell, was du glaubst und ich sag dann, ob es so ist.
Du hattest Berlin und die aktuelle Situation angesprochen und ich gehe mal davon aus, dass du so unter anderem über Berlin-Neukölln reden möchtest und was da gerade so am Eskalieren ist, oder?
Ja, es hat damit zu tun, allerdings anders vielleicht, als du denkst, eher aus persönlicher Sicht. Wir waren mit unserem Hotel direkt am Alexanderplatz und haben über diesen ganzen Platz sehen können. Und da ist ja eine Riesenkreuzung, ne? Und es geht quasi in alle Richtungen Berlins. Und seit Mittwochabends fuhren, ja, so ab 19, 20 Uhr, und es war ja auch schon dunkel, wir haben ja jetzt auch schon fast November, unglaublich viele Polizeiautos am Hotel vorbei. Mit Blaulicht, mit Sirenen. Mannschaftswagen, ja, also keine gewöhnlichen VW-Polizeiautos oder Mercedes, nein, nein, die großen Dinger, ja, fuhren da an uns vorbei in einem Affenzahn, ja, ungebremst, Straße wurde gesperrt, ab nach oben, irgendwo hin. Und wir wussten auch nicht, wo es hingeht, ja, wir kennen ja Berlin nicht. Haben dann immer parallel die Nachrichten eingeschaltet und haben dann gesehen, dass in, ja, Neukölln Stadtteil Berlins heftige Proteste waren. Mhm. Wo Palästina-Proteste vor allem, aber generell einfach Proteste wegen diesem Nahostkonflikt. Und das auch ziemlich eskaliert ist. Also wir haben dann auch morgens manchmal die Nachrichten angemacht und gesehen, was da nachts noch so passiert ist mit Feuerwerk und Feuer und wirklich krass, ja. Und normalerweise bin ich kein ängstlicher Mensch, irgendwie in Menschenmassen, in, weiß ich nicht, bei Terrorgefahr oder so. Ich denke mir immer, nee, mir wird da auch nichts passieren und die Chance ist so gering und ich will auch leben ohne Angst, ne? Mhm. Und dann haben wir tatsächlich erstmal von unseren eigenen Eltern, aber auch von anderen Leuten immer die Nachricht bekommen, bleibt mal im Hotelzimmer. Geht nicht raus nach abends, ne? Und wir mussten aber oft auch abends raus, weil wir halt auch noch Termine hatten und uns treffen wollten. Und wir haben uns in die Augen geguckt und gesagt, wir lassen uns das jetzt nicht wegnehmen. Wir werden jetzt nicht dieser Angst nachgeben, ja, die du dann irgendwie doch aus Natur hast, ja, weil da draußen Chaos herrscht und du irgendwie denkst, okay, wenn ich da jetzt hingehe, dann laufe ich Gefahr, in so einen Protest reinzulaufen oder irgendjemandem zu begegnen, der gerade ziemlich wütend ist und dir dann irgendwas antut. Ja, das sind ja diese Horrorszenarien, die man sich dann ausdenkt. Es ist natürlich nichts passiert, über all die Tage nicht. Und wir haben uns auch wirklich überall in fast allen Stadtteilen, nicht in Neukölln, aber in allen anderen Stadtteilen aufgehalten. Und es ist nichts passiert. Trotzdem war man immer mit so einem sehr, ja, prüfenden Blick unterwegs, sage ich mal. Und das hat mich fasziniert und auch beängstigt, weil ich dachte, mein Gott, jetzt laufe ich hier durch meine deutsche Hauptstadt. Ich bin noch nie mit Angst durch irgendwelche Straßen gelaufen in Deutschland, okay? Noch nie. Und laufe jetzt hier durch und gucke rechts und links, weil in den Nachrichten gerade kam, ey, passt auf, geht da nicht hin, hier ist gerade krasser Protest. Ich sehe die ganzen Polizeiwagen, die an mir vorbeirasen, ja? Ist aber bei einer Millionenstadt wie Berlin auch normal. Ist natürlich mit Protesten nochmal anders, nochmal anderes Level. Und ja, Ich habe mich wirklich verwundert, weil ich dachte, mein Gott, wir haben im Nahosten Konflikt und ein paar Stunden später ist dieser Konflikt bei uns. Ja. Ein paar Stunden später ist das in unseren Schulen, auf unseren Straßen, in unseren Köpfen. In unseren Köpfen. Ich als völlig unbeteiligte Person, die nichts mit irgendeiner Seite zu tun hat, bin plötzlich in dieser Situation, gehe ich aus meinem Hotelzimmer raus oder nicht? In Deutschland, in der Hauptstadt. Ist schon abgefahren, oder? Also rein psychologisch ist das sehr abgefahren, weil es ist natürlich, vielleicht denken manche, oh, das ist völlig unbegründet und spiel dich doch nicht so auf und so, kann alles sein. Mhm. Aber in dem Moment war das in deinem Kopf drin.
Ja, klar.
Und ich dachte mir so, nee, das darf nicht sein. Ich gehe da jetzt raus und lebe mein Leben weiter. Das darf nicht sein. Und ich habe meine politische Einstellung. Ich habe meine Meinung auch zu diesem Konflikt. Mhm. So, aber ich kann doch jetzt nicht durch Angst vor der Gegenseite oder von der anderen Seite oder von irgendwelchen Menschen, kann ich doch jetzt nicht rausgehen und erwarten, gleich haut mir einer eine Bratpfanne über den Kopf. Mhm. Ja, das passiert ja nicht. Ja? Auf einer deutschen Straße passiert dir sowas nicht. Ja. Außer du bist Polizist. Und die taten mir leid, die da in den Mannschaftswagen saßen, abends um 10 und da noch hingehetzt sind, um diese Proteste aufzulösen, beziehungsweise da irgendwie wieder Ruhe reinzubringen.
Das stimmt.
Ey, das war wirklich faszinierend. Also es war ein krasser Moment, ehrlich.
Das glaube ich dir gern. Das zeigt ja auch so ein bisschen eben die Auswirkungen von der globalisierten Welt. Ne, du kriegst alles mit. Digitalisierte sofort. Welt sowieso, du kriegst direkt mit, du kriegst erste Hand Videos, Bilder, was weiß ich, habe so viele Leute, ehemalige Studis und sonst was auf Instagram, die absolut schlimme Stories auch teilen, egal in welche Richtung.
Also mit toten Kindern, ja, die zeigen toten, die, mit
tote
Gesichtern.
Also kopflose Kinder, alles Mögliche. Also ich habe schon alles jetzt gesehen, was dieser Konflikt so.
Du musst Instagram ausmachen.
Genau.
Es geht nicht.
Und
es geht einfach nicht.
Aber das zeigt dir halt eben, du kriegst alles mit und weil du alles mitbekommst, sind diese Proteste halt auch umso heftiger, weil dann auch der, ich sag mal, Otto Normalverbraucher in Anführungszeichen auf die Straße geht oder gehen kann, weil er davon betroffen ist auf einmal. Weil wie du sagst, ne, du hast nichts damit zu tun, du bist in Berlin und auf einmal musst du Angst haben, rauszugehen, obwohl eigentlich der Konflikt tausende von Kilometern entfernt ist von dir. Ne? Mhm. Und das ist krass. Ja?
Und es ist nochmal ein anderes Level als der Ukraine-Krieg, oder?
Ja. Ja,
findest du das
ja,
auch so?
Aber also weißt du warum?
Mal, weil es ein anderes Level.
Weil es ein Akt des Terrors ist. Und
ja, es sind keine Staaten, die gegeneinander kämpfen.
Und dieses, das ist ja die Idee von Terror, Angst schüren.
Genau.
Und das trifft dann halt auch andere Staaten
ganz
so
genau.
Ins Mark. Ja.
Und wir haben uns da auch beide gesagt, wir lassen uns jetzt nicht von irgendwelchen Menschen auf der Welt, die böse sind, unser Leben versauen. Wir dürfen das nicht zulassen, dann haben die gewonnen. Wenn wir an diesen Abenden im Hotelzimmer geblieben wären, wegen Angst, dann hätten die gewonnen.
Ja, absolut.
Und das dürfen wir alle nicht machen. Und natürlich muss man aufpassen und natürlich sollte man einfach lieb zueinander sein. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Leute auf der Straße dich einfach totschlagen.
In
Deutschland.
Der Regel nicht, nein.
Nein, so, deswegen, ja, und das war ein bewegender Moment für mich, der mich auch bis heute beschäftigt. Mhm. Ich habe das Gefühl hier in meiner Heimatstadt nicht so wie da in Berlin, liegt aber wahrscheinlich auch an der Größe, aber es war beeindruckend, auch das Gefühl war beeindruckend. Ja, zum Abschluss, mein Lieber, was treibt dich denn um?
Ich schlage so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Mir geht es um, mal wieder leider Gottes, um den politischen Diskurs, den wir haben. Weil man an diesem Konflikt jetzt auch schon wieder so stark sehen kann. Und ich habe es ja eben auch schon in Was ist passiert? Kurz angesprochen. Aber es gibt eigentlich gar keinen Punkt mehr, wo man, wenn man über diesen Konflikt redet, so wie man, wenn man über andere Konflikte in Anführungszeichen im politischen Diskurs redet, gibt es eigentlich keinen Punkt mehr, in dem es die Möglichkeit gibt, die mittlere Position sozusagen einzunehmen. Also es ist entweder ein absolutes Für oder ein absolutes Dagegen. Und irgendwie alles so mittendrin ist raus. Mhm. Und das finde ich einerseits spannend, weil es immer ganz spannend ist, solche sozialen Phänomene quasi zu beobachten und zu sehen, dass Leute irgendwie sich nicht mehr einkriegen, nicht mehr miteinander reden können, Familien auseinanderbrechen und so weiter und so fort, wegen verschiedener politischer Einstellungen, aber vielleicht auch wegen verschiedener Einstellungen, Meinungen, die man zu bestimmten Konflikten, die jetzt gerade so auf der Welt wüten, haben kann. Also ist auch zum Beispiel in meiner Familie so, dass ich weiß, dass es Familienmitglieder bei mir gibt, auch engere Familienmitglieder, die politisch eine ganz andere Einstellung haben als ich und mit denen ich schon mehrfach quasi so ein bisschen kollidiert bin, wenn es um bestimmte Themen geht, die wir heute angesprochen haben und bei denen ich auch der Meinung bin, dass sollten wir uns irgendwann mal über Palästina-Israel-Konflikt zum Beispiel unterhalten, es da auch höchstwahrscheinlich gegeneinander clashen wird. Aber nicht, weil es jetzt irgendwie zwingend wirklich nur pro oder dagegen ist, sondern weil einfach fundamental andere Weltsichten aufeinandertreffen. Und das ist auch das, was ja quasi nur in aggressiverer und schlimmerer Form ja dann auch jetzt zum Beispiel gerade in Neukölln passiert. Und das ist einfach so krass, weil ich vor 2 Wochen noch gesagt hätte, oh, mir geht dieser politische Diskurs zwischen links und rechts die ganze Zeit so auf den Sack. Alle, entweder du bist, also leider Gottes ist es ja viel aus dieser eher linken politischen Weltanschauung, dass wenn du gegen was bist, auch mit Begründung gegen etwas bist, automatisch rechts bist, nicht irgendwie eine mittlere Position hast und sagen möchtest, Moment, ich verstehe auch das, ne? So, du bist dann immer direkt rechts und für rechts bist du immer direkt ganz links, wenn du, ne, wenn irgendwie da dagegen bist. Und jetzt geht es darum, dass du irgendwie auch nicht mal nur eine moderate Meinung zu dem Konflikt in Nahost gerade haben kannst, weil du bist dann entweder direkt abgestempelt, je nachdem, wohin die moderate Richtung tendiert, weil eine Mitte wird es wohl nie in dem Fall auch geben, also so wirklich Mitte, sondern Mitte mit Tendenz zu Palästina oder eine Mitte mit Tendenz zu Israel, dann entweder halt als Terrorist dargestellt wirst oder halt als Zionist, könnte man ja jetzt auch scharfzüngig nehmen, ja, und das ist echt krass und ich meine, du kennst ja auch die ganzen großen politischen Beobachter, auch international. Ich habe in letzter Zeit auch wieder viele Piers Morgan-Videos gesehen, weil was man ihm zugute halten kann, ist, dass er beide Seiten einlädt und beide Seiten zu sprechen kommen lässt und da halt auch hart in die Diskussion mit reingeht. Ja. Hat natürlich seinen eigenen Kopf, seine eigene Einstellung, die klingt auch immer wieder durch, kann man davon halten, was man möchte, aber ich finde es schön, so einen Überblick auch dazu zu bekommen, weil er eben beide Seiten reinnimmt. Und da zeigt sich dieses, du machst einen Kommentar, ein Wort und du bist direkt entweder das oder das. Es gibt keine Mitte mehr und das finde ich echt schwierig und gefährlich auch so ein bisschen.
Ja. Ja, und das zieht sich ja durch alles durch. Also sei es Klimawandel, sei es Kriege, sei es Konflikte, die über Jahrzehnte andauern, die schon lange vor unserer Geburt entstanden sind. Mhm. Es gibt auch keine Argumentationsgrundlage mehr. Also keine Seite sagt mal, du hast recht, ja, da müsste ich mal drüber nachdenken. Oder das Argument stimmt, das habe ich bisher noch nicht gedacht. Oder doch, das ist in meiner Kalkulation mit drin. Mhm. Das gibt es ja alles nicht mehr.
Genau. Ist entweder also, für oder dagegen.
Ich weiß nicht, ob es das überhaupt mal gab, weil früher waren wir noch zu jung, um überhaupt solche Diskurse mitzuverfolgen. Jetzt sind wir halt irgendwie selber dran interessiert und wollen da auch teilhaben und haben selber unsere Meinungen. Und plötzlich geht das nicht mehr.
Ja.
Also das ist schon, ja, ist halt, ist, ich glaube, dass das gar nicht mehr aufzuhalten ist. Ich glaube, dass das Ganze irgendwie auch immer dümmer wird. Also der eine schreit den einen an, der andere schreit den anderen an und nachher gehen beide im Streit auseinander und bombardieren sich so. Also es gibt keinen, okay, lass uns einfach schweigen, lass uns einfach nie wieder miteinander sprechen, sondern ey, der eine muss weg. So habe ich das Gefühl, ist gerade die Gesellschaft, dass es einfach ein Gegeneinanderschreien ist. Also guck dir mal die Politik in den USA an.
Mhm.
Guck dir mal die Republikaner an, innerhalb der eigenen Partei. Ja. Was da los ist. Es gibt kein der wäre der Beste, du hast recht, lass uns da mal zusammensetzen, sollen wir uns nicht darauf einigen? Gibt es nicht.
Mhm.
Egal, welchen Konflikt du nimmst, es gibt es nicht.
Ja, ja, es gibt kein du, wie du sagst, du hast recht, aber es ist einfach nur, du hast keine Ahnung, halt die Fresse.
Ja.
Sozusagen. Also tut mir leid jetzt für die Überschwitzung natürlich, ne? Aber
Doch, ist so.
Im Prinzip ist es so.
Du bist Nazi oder du hast gar keine Ahnung oder du bist richtig dumm oder was auch immer.
Ja.
Und ich habe auch irgendwie, das war ein richtig krasser Moment, weil ich habe neulich gedacht, ich habe so meine komplette politische Heimat verloren. Ich fühle mich gerade zu keiner einzigen Partei wirklich zugehörig.
Mhm.
Wenn morgen Bundestagswahl wäre, ich wüsste nicht, wen ich wählen soll.
Mhm.
So, also wahrscheinlich schon, ne, wie gesagt, alles Mitte, eher so ein bisschen links, aber eher Mitte ist so meins. Aber keiner dieser Parteien sagt jetzt so, okay, das ist jetzt mein Ding. So, und deswegen glaube ich auch diese Unzugehörigkeit, dieses Vage, dieses Schwammige, dieses mal bin ich da, mal bin ich da, je nachdem wie der Wind weht, das ist das eine, Social Media ist das andere und dieser harte, harte Populismus ist das dritte.
Ja.
So, und diese drei Dinge machen es unmöglich.
Ja, und deswegen bin ich einfach auch so gespannt, wie die politische Lage sich entwickelt über die nächsten Jahre. Wie gesagt, ne, wir haben nächstes Jahr die Wahl in den USA, das Jahr drauf, 2025, haben wir Bundestagswahl. Wer da wie?
Eine Frage. Ende,
ne?
Wenn Donald Trump wieder US-Präsident werden sollte,
also
jetzt lass ihn erstmal Kandidat werden für die Republikaner, aber wenn er es irgendwie schaffen sollte, was passiert, wenn der Konflikt immer noch herrscht, im Nahost?
In Nahost?
Wenn doch USA sagt, Israel ist unser Steckenpferd. Hm. Die sind unter unseren Fittichen, die beschützen wir, wir stehen an Israels Seite, komme was wolle.
Ja. Könnte ein globaler Konflikt werden, weil die müssten ja dann auch mit eingreifen in den Konflikt, also daraus einen wirklichen Krieg werden lassen. Also zwischen den beiden Parteien ist es ja schon ein Krieg, aber im größeren Stile. Und ich meine, Palästina hat ja auch Verbündete. Ja? Schau dir den Iran an und Iran ist eine Atommacht. Also das könnte auch ganz, ich glaube, dass da die Gefahr sogar höher ist auf einen wirklichen, in Anführungszeichen, dritten Weltkrieg, als das der Fall ist mit Ukraine und Russland.
Das kam neulich in einem amerikanischen Podcast, dass die Welt noch nie so instabil war wie jetzt gerade.
Ja, leider.
Und ja, also ist abgefahren. Aber ich glaube, die einzige Chance, die wir haben, wir Nichtsnutze, unwichtige Personen am Rande, so, ja, ist ja so. Also wir sind das Volk, wir sind eigentlich erstmal niemand, einer von Milliarden, so wie alle anderen auch. Wir haben eigentlich nur die Chance, uns fernzuhalten von Input.
Ja.
Also weg von Medien, weg von sozialen Medien, unbedingt weg von sozialen Medien. Wahrscheinlich auch weg von Mainstream-Media, also irgendwelche ARD, ZDF oder so, wo wir uns ja auch viel informieren, eigentlich weg von allem und einfach nur auf sich konzentrieren, sein Ding machen, versuchen, sein Leben zu leben und zu hoffen, dass da draußen nichts schief geht. Weil ich glaube, wenn man weiter so macht, und ich bin gerade auch da, gerade an dem Punkt, wenn man weiter so macht und sich dauernd informiert über verschiedenste Quellen und von 12, 13, 14 Nachrichten am Tag, 99% super negativ sind, Weltuntergangsszenarien prognostizieren. Wird man Depri. Du fragst dich, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Mhm. Aber okay, das ist ja bescheuert. Also darum geht es ja nicht. Ja? Ja. Geht ja um,
ja,
Positivität,
so
wie die, wir jungen Leute.
Ja, so schlimm alles auf der Welt ist, am Ende musst du trotzdem dein Leben leben, wie du sagst, ne? Und zwar so gut, wie es geht. Und im besten Falle, wie jetzt bei dir, für deine Familie sorgen und der das beste mögliche Leben irgendwie.
Ja, genau. Und meiner, ja, Tochter beibringen oder wir unseren Kindern beibringen, dass es nur Frieden kann uns weiterbringen. Ja. Ja? Nur Konsens, nur ordentliche Argumentation, auch mal eine Diskussion, aber kein unfassbarer Hass, weil du eine andere Meinung hast.
Ja.
Ja, also das ist unvorstellbar und ich glaube, das ist unsere Aufgabe.
Absolut.
Unsere Aufgabe in der Generation, das unseren Nachfahren
beizubringen,
mitzugeben. Ja. Und nur, absolut, so können wir das aufhalten, weil ich glaube, unsere Vorfahren, also unsere, die vorherige Generation, die hat es verkackt. Die bekriegt sich jetzt so. Ja, ist halt so. Und schickt unsere Generation gegeneinander in Krieg.
Ja, leider Gottes. Leider Gottes. Dann hoffen wir einfach auf eine Besserung. Und bei mir ist ja sowieso immer das Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt. Deswegen hoffe ich ja weiterhin, dass wir in 2 Wochen sagen können, oh, guck mal hier, Moskau hat sich alles erledigt. Ach was, Palästina? Ja, aber auch alles gut. Ja, deswegen, wer weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und meine lieben Hörerinnen und Hörer,
dein Wort in Gottes Ohr.
Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, aus der Frikadelle wurde ein Hackbraten. Ein riesiger Hackbraten, den wir euch an das Ohr gelabert haben. Aber es ist in letzter Zeit einfach so viel los, dass das nicht nur wir quasi von Compounder viel zu erzählen haben, in der Welt viel passiert ist, sondern dass beides so viel Einfluss auch auf unser Was treibt uns um hat, dass wir uns am Ende jetzt auch immer wieder verquatschen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch natürlich sehr viel Spaß gemacht hat und zwar so viel Spaß gemacht hat, wie es mir Spaß gemacht hat, Paula, mich mal wieder mit dir zu unterhalten über diese verschiedenen Themen, so schrecklich sie auch sein mögen. Aber es war wirklich wieder eine Ehre, meinen Mittwochabend mit dir verbringen zu können. Für euch, meine Lieben, gilt wie immer: Like, share, fave und subscribed. Meldet euch gerne, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne Nachricht, die wir so im Laufe der Zeit erhalten und erhalten haben. Und ansonsten würde ich sagen, Paula, hören wir uns in 2 Wochen wieder, oder?
Ich freue mich drauf. Es war wie immer wunderbar. Ich brauche das auch alle 2 Wochen, sich einfach mal auszuquatschen über alles Mögliche.
Ja.
Staut sich ja dann doch immer viel an.
Ist Therapie deswegen auch so ein bisschen.
Es ist so. Das ist so ein Therapeut für mich. Das ist wirklich toll. Nee, ich freue mich schon auf das nächste Mal und ich wünsche euch allen ruhige und schöne 2 Wochen. Lasst euch nicht unterkriegen, habt keine Angst, geht raus, habt Spaß. Und genau, das ist das Einzige, was uns weiterbringt.
Das stimmt. Macht's gut, Leute.
Ciao, ciao.